Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
Meine Damen und Herren, verehrte Zuhörer, die Episode Trump ist vorüber. Vielleicht ist sie nur Standby. Ein solcher Charakter und ein solches Gefolge geben nicht so leicht auf. Auch nicht aus Respekt vor demokratischen Institutionen und Mehrheit. Vielleicht ist die Mutation des großen Freundes im Westen eine weltpolitische Zäsur. Europa kann sich nicht in Treue fest auf die amerikanischen Pfeiler der Atlantikbrücke stützen. Die geostrategische Sicherheitsarchitektur basiert auf Vertrag und Diplomatie. Wir mussten erleben, wie schnell das Gebäude Risse bekam und statische Probleme. Unser großartiger Gast erkennt dennoch Gutes. Europa hat den Druck, erwachsener zu werden. Aus Schutz und Schirm kann echte Partnerschaft entstehen. Die muss die unaufhaltbare tektonische Drift ausgleichen. Seit dem Westfälischen Frieden wissen wir, Diplomatie ist Kunst, um tiefe Gräben zu überwinden. Diplomatie ist kulturelle Errungenschaft und Technik, auch mit denen zu reden, mit denen man eigentlich nicht reden möchte. Das gilt für Europa in alle Richtungen. Wir haben einen hochkarätigen, erfahrenen und höchst kompetenten Gast. Alexander Graf Lambsdorff ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. Er ist profiliertester Experte für konstruktive Außenpolitik. Seine Analysen und Stellungnahmen haben Gewicht. Sein gerade erschienenes Buch »Wenn Elefanten kämpfen« stellt die Kernfrage nach der Rolle Europas am neuen Kartentisch der Weltmächte. Es ist kein komfortabler Platz. 30 Jahre nach der Wende läuft sich der Kalte Krieg wieder warm. Das europäische Modell ist akut bedroht von innen wie von außen. Unser Gast fordert einen energischen Perspektivwechsel. Wir sind nicht mehr der Nabel der Welt, heißt es in seinem klugen Buch. Aber es gibt ja auch andere Organe als den Nabel. Der Platz am Kartentisch, ich sage nicht Katzentisch, ist nicht komfortabel, aber nicht unbedingt ein Schleudersitz. Herr Graf Lambsdorff, herzlich willkommen. Ich begrüße auch Michael Hirz, ehemals Programmchef bei Phoenix und bewährter Moderator dieser Treffen. Bitte übernehmen Sie.
Ja, das mache ich gerne. Vielen Dank, Herr Professor Hombach, und ein herzliches Willkommen auch von mir, Graf Lambsdorff.
Ich freue mich, hier zu sein. Hallo, Herr Hirz.
Graf Lambsdorff, Europa gehört die Zukunft. Europa ist das Leitbild des 21. Jahrhunderts. Europa ist die sanfte Supermacht. Das sind ja so einige der Etikettierungen, wie sie noch vor rund anderthalb Jahrzehnten die Runde gemacht haben. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an Jeremy Rifkin. Das klingt aber heute nach einer anderen Welt, oder?
Naja, Europa ist nach wie vor, wie Hans-Dietrich Genscher mal sagte, unsere Zukunft, denn eine andere haben wir nicht. Europa ist der Kontinent, auf dem wir leben. Europa ist der Lebensraum, den wir geformt haben auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und Europa ist eine Heimat, in der wir das Leben, was ich den European Way of Life nenne, eine Art zu leben, die auf der Freiheit fußt, Demokratie, Rechtsstaat, Marktwirtschaft kennt, aber eben auch, das ist das europäische, sozialen Ausgleich, eine große Priorisierung von Umwelt- und Klimaschutz und von öffentlich geförderter Kultur. Und dieser European Way of Life, den sollten wir schützen und in ankommende Generationen weitergeben, wenn wir das.
Das war ja jetzt sozusagen ein Wunschgemälde, aber was Leute wie Rifkin und andere meinten, war ja, dass es eben in der Weltpolitik eine dominante Rolle spielt. Davon sind wir ja nun weit entfernt. Oder wie sieht Ihre Beschreibung Europas im Jahre 2021 aus?
Nein, dieser Analyse würde ich zustimmen. Also was ich gerade beschrieben habe, ist in der Tat einerseits eine Sachstandsschilderung, um es mal bürokratisch zu sagen, und andererseits ein Desiderat, nämlich, dass wir fähig sind, unsere Art zu leben zu verteidigen. Aber dass wir weltpolitisch schon da wären, wo es die Gründerväter mal als Vision sozusagen gemalt haben oder Jeremy Rifkin und andere in Büchern geschrieben, davon kann keine Rede sein. Das ist übrigens was, ich habe das in meinem Buch auch thematisiert. Das heißt, wenn Elefanten kämpfen, und es schildert dieses Europa mit seiner Lebensart zwischen diesen Großmächten des 21. Jahrhunderts, in der wir uns entscheiden müssen, wie wir uns aufstellen, wie wir uns verhalten. Und meine Vision, mein Wunsch ist ganz klar, dass wir aus Europa einen handlungsfähigen politischen Akteur machen auf der Weltbühne dieses 21. Jahrhunderts. Denn sonst werden wir zum Gras, über das die Elefanten hinwegtrampeln.
Ja, in Ihrem Titel klingt das ja an. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie mit Elefanten natürlich im Titel Ihres Buches nicht Europa gemeint haben. Aber der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat ja, ich glaube, es war bei der Wehrkundetagung, die ja heute Sicherheitskonferenz heißt, hatte da diagnostiziert, EU-Europa sei nicht weltpolitikfähig. Was hat er denn im Detail damit gemeint? War das eher politisch, war das militärisch, war das ökonomisch gemeint?
Ökonomisch sicher nicht, denn ökonomisch sind wir eine Weltmacht. Da gibt es überhaupt keine Frage. Die Handelspolitik haben wir vergemeinschaftet und sind da, um im Bild zu bleiben, definitiv ein Elefant, also ein ökonomischer Riese. Politisch machen wir uns das Leben zum Teil selber schwer. Wir könnten doch wunderbar uns ergänzen. Die Franzosen, Spanier, Italiener, die Mittelmeeranrainerstaaten, die eine unglaubliche Kenntnis, auch ein großes Interesse daran haben, was in Nordafrika und in Afrika südlich der Sahara sich abspielt, könnten das einbringen, die Europäische Union. Wir stützen, ergänzen, helfen. Umgekehrt ist es natürlich so, dass wir, genauso wie die Balten und die Polen, ein besseres Verständnis dessen haben, was in Osteuropa passiert. Man kann von Portugal oder Spanien einfach nicht dieselbe Tiefe des Verständnisses erwarten, die Deutschland beispielsweise zu russischen Vorgängen hat. Aber anstatt, dass wir uns hier ergänzen und gegenseitig bestärken, ist der Regelfall, dass wir in Eifersüchteleien verfallen und die einen zerren in die eine Richtung, die anderen zerren in die andere. Und ich glaube, das müssen wir überwinden. Das ist einfach kein Modell für die Zukunft. Deswegen sagen wir auch, dass wir einen europäischen Sicherheitsrat brauchen. Ein kleineres Format als das aktuelle politische und sicherheitspolitische Komitee, das in Brüssel tagt, das viel zu groß ist. Und so sind wir politisch, also sicher kein Elefant oder wenn, dann bestenfalls ein kleiner. Aber wo wir eine Maus sind, ist im Militärischen. Und auch das Militärische gehört zum außenpolitischen Instrumentarium. Deswegen ist da, glaube ich, der meiste Nachholbedarf. Frankreich ist das einzige Land, das militärisch einen Fußabdruck hat, den andere Länder wirklich wahrnehmen. Frankreich denkt strategisch, aber auch hier scheuen wir uns ja in Deutschland, die Debatten zu führen, die notwendig sind für, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, für Weltpolitikfähigkeit, wie Juncker das völlig richtig gesagt hat.
Auf die Verteidigungspolitik würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen, auf die Sicherheitspolitik. Aber die Welt verändert sich ja im Augenblick rapide. Die USA definieren gerade ihre Rolle ein bisschen neu nach diesen 4 Jahren Trump, wo sie ja sozusagen aus dem internationalen Geschäft sich eher zurückgezogen haben. China steigt auf zur Supermacht des 21. Jahrhunderts und geht dabei ja natürlich sehr systematisch, sehr strategisch vor. Welche Rolle kann Europa eigentlich zwischen dieser Superpower USA, der Superpower China und einem militärisch enorm potenten Russland realistischerweise spielen in der Weltpolitik?
Ja, das ist eine spannende Frage. Und das ist eine Frage, die man nicht neutral oder wertfrei diskutieren kann. Denn wir müssen schauen, dass die politischen Systeme der Länder so völlig unterschiedlich sind. Also die USA mit all ihren Mängeln, die sind eine offene, eine liberale Gesellschaft. Liberale Gesellschaften sind sich ihrer Mängel bewusst, adressieren sie, führen Debatten, Diskurse, es entstehen neue politische Bewegungen, ob das Black Lives Matter ist, ob es die Bürgerrechtsbewegung war, was auch immer. Es ist, da ist einfach eine vibrierende Debattenkultur. Das haben wir in Europa auch. Was streiten wir uns hier im demokratischen Diskurs, manchmal passend und manchmal unpassend, aber politische Gegner respektieren sich hier und streiten um den besten Weg. Das verbindet uns mit den Ländern dessen, was ich den globalen Westen nenne, also Kanada, die USA, Australien, Japan, Korea und so. Auf der anderen Seite haben wir Länder, wo beispielsweise die Stadt Hongkong gerade komplett gleichgeschaltet wird dem autoritären kommunistischen System, das von Peking auskommt. In Russland erleben wir, dass die Opposition unterdrückt, ja teilweise sogar vergiftet und ermordet wird. Also mit anderen Worten, wenn wir beantworten wollen, welche Rolle Europa spielt, dann müssen wir auch auf die Wertdimension schauen. Und aus der Wertdimension ergibt sich in meinen Augen zweierlei. Das eine ist, wir müssen im Atlantischen Bündnis besser werden. Wir müssen mehr von dem leisten, was für Frieden, für Sicherheit, für Stabilität in unserer Umgebung notwendig ist. Das müssen wir schon im eigenen Interesse, um unseren European Way of Life zu schützen. Und das Zweite ist, wir müssen mit den Kanadiern und Amerikanern gemeinsam diese Atlantische Allianz, die uns jetzt seit 70 Jahren, 75 Jahren militärisch absichert und vor Erpressbarkeit durch andere schützt, wir müssen diese Allianz auch wieder mit Leben füllen. Denn da haben Sie völlig recht, Herr Hirz, die hat unter Trump wirklich massiv gelitten.
Aber was ist denn eigentlich mit dem alten Westen? Da gibt es ja viele, viele Bücher, viele Aufsätze von kompetenten Menschen, die sagen, diese Idee des Westens ist eigentlich tot. War sehr, sehr erfolgreich, hat uns ja auch enorm geholfen nach dem Krieg. Wir haben alle davon profitiert, aber das ist so ein bisschen irgendwie so ins Abseits geraten. Sehen Sie die Chance, dass der alte Westen zu seiner alten Stärke auch zurückfindet?
Zwei Beobachtungen dazu. Das eine, Westen ist keine geografische Kategorie. Das war
ist eine Wertegemeinschaft.
So, es, genau, es ist eine Wertegemeinschaft. Sie basiert auf bestimmten normativen Grundüberzeugungen von der Würde des Menschen, von seiner Freiheit, seinem Wunsch nach Freiheit, von der Gleichberechtigung, der Nichtdiskriminierung, der Rechtsstaatlichkeit. Das macht den Westen aus. Und deswegen rede ich auch, das ist der zweite Punkt meiner Beobachtung, nicht vom alten Westen. Das sind keine veralteten Werte. Individuelle Freiheit. Ich meine, wir leben doch jetzt gerade in der Corona-Pandemie, was es bedeutet, wenn unsere Reisefreiheit eingeschränkt wird, wenn unsere Freiheit, die Familie zu sehen, eingeschränkt wird, wenn wir noch nicht mal die Freiheit haben, sterbende Angehörige im Krankenhaus auf ihrer letzten Reise zu begleiten. Das sind ja dramatische Einschränkungen der Freiheit. Dass das ein alter Wert sein soll, das kann ich nicht sehen. Und deswegen glaube ich, geht es darum, diese universellen Werte, nach denen alle Menschen streben, im Inneren, im Innersten, nicht alle Gesellschaften notwendigerweise in der Art, wie sie sich organisieren, aber John Stuart Mill hat gesagt, die Freiheit ist der erste und stärkste Wunsch des Menschen. Und diese Länder, die sich diesem Ideal verpflichtet sehen, die ihre Verfassungsordnungen darauf aufgebaut haben, die machen für mich den Westen aus. Und da, wie gesagt, ich habe eben schon mal die asiatischen Demokratien erwähnt, die gehören für mich ganz genauso dazu wie lateinamerikanische Demokratien, wie die nordamerikanischen, die beiden großen. Also ich glaube, dass dieser Westen sich zusammentun muss, denn vergessen wir bitte eines nicht. Unser Kontrahent im 21. Jahrhundert, China, ist nach wie vor eine kommunistische, nationalistische Diktatur, in der schwerste Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Und sie sind nicht etwa Irrtümer oder Fehler, sie sind systemisch bedingt. Und das ist der Gegenentwurf zum neuen, alten Westen und seinen Werten. Und da bin ich ganz eindeutig, wo ich da stehe und wo ich Europa in der Zukunft sehe.
Aber ist uns da vielleicht auch ein bisschen der Kompass abhanden gekommen? Also schaue ich zum Beispiel auf die China-Politik, die ist stark von Handelsinteressen bestimmt. Schaue ich auf unser auch emotionales Verhältnis zu den USA, das sehr gelitten hat unter den Trump-Jahren. Man hatte das Gefühl, dass uns Putin fast näher ist als Trump. Schaut man auf Russland, Sie haben es gerade selbst gesagt, die Opposition wird unterdrückt. Es gibt Cyberangriffe auf westliche Staaten, auch nicht gerade ein freundschaftlicher Akt, das müsste doch eigentlich jeweils zu einem Aufschrei führen und zu einem Zusammenrücken dieser Wertegemeinschaft. Davon kann ich zumindest in unserer Gesellschaft relativ wenig spüren.
Sie haben recht und es gibt durchaus eine ganze Reihe von Ländern, insbesondere in der Europäischen Union, aber auch jenseits des Atlantik, die besonders Deutschland in dem Zusammenhang massiv kritisieren. Die Politik dieser Bundeskanzlerin steht in Washington im Verdacht, Äquidistanz anzustreben zwischen den USA und China. Äquidistanz heißt gleicher Abstand zu beiden, also Ausblenden der Wertedimension wegen wirtschaftlicher Interessen. Ich bin Liberaler, ich bin Mitglied der FDP. Wir sind eine Partei, die versteht, dass gute Geschäfte gemacht werden müssen, damit Gesellschaften Wohlstand haben können. Aber wenn wir wirklich unsere China-Politik rein merkantilistisch ausrichten, dann ist der Verdacht, der da in Washington geäußert wird, ja bestätigt. Und ich glaube, das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht in diese Richtung gehen. Und bei Russland sind wir als Deutsche völlig isoliert beim Thema Nord Stream 2. Die Skandinavier sind dagegen, die Amerikaner sind dagegen, die Balten sind dagegen, die Polen, die Franzosen, alle, das Europäische Parlament, alle haben sich gegen dieses Projekt ausgesprochen, das von Gerhard Schröder auf eine Art und Weise ja vorangetrieben worden ist, die inzwischen sogar Manuela Schwesig und auch die Bundeskanzlerin unterstützen. Unverständlich für den Rest unserer Freunde und Verbündeten in Europa und darüber hinaus. Also ich glaube, dass deswegen das Ende der Ära Merkel am 26.09. dieses Jahres auch eine Chance ist, in der deutschen Außenpolitik wieder mehr für europäische Einigung, mehr für Einigkeit in Europa und im Westen insgesamt zu tun. Ich glaube, das müssen wir dringend tun. Für mich wäre wirklich das Schlimmste, was jetzt passieren kann, wenn wir als Deutschland nach der verpassten Chance, die Emmanuel Macron geboten hat, für einen neuen Aufbruch in Europa mit seiner großen Sorbonne-Rede, auf die Bundeskanzlerin ja überhaupt nicht reagiert hat. Sie ist gar nicht drauf eingegangen. Wenn wir jetzt dann auch noch die Biden-Chance verpassten, das wäre wirklich fatal. Und ich glaube, es kommt deswegen auf deutsche Außenpolitik ganz entscheidend an.
Das heißt, Sie sehen auch die Möglichkeit, dass diese neue Chance, die durch die Neubesetzung des Weißen Hauses entstanden ist, dass die verspielt wird, weil wir uns zurücklehnen, die Hände in den Schoß legen und sagen, jetzt haben wir den Status quo ante, also jetzt haben wir wieder die Verhältnisse aus der Zeit vor Trump wie unter Obama und ansonsten können wir die Dinge so laufen lassen, wie sie gerade laufen. Also Ihnen fehlt das aktive Bemühen.
So ist es. Ich sehe in Berlin viel Rhetorik, die sich freut, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat. Ich meine, man muss sich ja nun mal die Alternative vor Augen führen. Wir hätten doch mal 4 Jahre Trump haben können. Also ist Biden eine Chance, denn wer weiß, was in 4 Jahren. Wir haben ein Interesse daran, dass seine Präsidentschaft ein Erfolg wird, dass seine politischen Gegner in den USA ihn nicht angreifen können, dass alle angeblichen Freunde der USA die Amerikaner ja alleine gelassen hätten. So, und dann sind wir natürlich bei bestimmten Themen, wo die Amerikaner sagen, dass wir im Bündnis mehr tun müssen. Ich bin kein Freund dieser sterilen Diskussion, brauchen wir 2% für die NATO. Aber das einfach so abzutun, als ob das eine gegriffene, willkürliche Zahl wäre, wie das leider die Grünen und die SPD tun, das kann ich beim besten Willen nicht erkennen, dass das zielführend sein soll. Nord Stream 2, der ganze amerikanische Kongress, ja, nicht etwa nur Joe Biden, nicht nur die Republikaner, auch die Demokraten sehen Nord Stream 2 enorm skeptisch. Trotzdem wird einfach weitergemacht. Also ich glaube, dass wir schon überlegen müssen, was können wir eigentlich beitragen dazu, dass ein Nationalist, ein Rassist, ein Populist wie Donald Trump in 4 Jahren kleinere Chancen bei einer möglichen erneuten Kandidatur hat als heute. Und da sehe ich in Berlin keinerlei Bereitschaft. Man legt in der Tat, genau wie Sie es gesagt haben, Herr Hirz, die Hände in den Schoß, freut sich über den Status quo ante, den es natürlich nicht geben kann und macht weiter wie bisher.
Schauen wir mal auf die NATO. Also das ist ja sozusagen der äußere Eindruck von Verteidigungsfähigkeit, den die NATO vermittelt. Frankreichs Präsident hat sie vor, ich glaube jetzt 1,5 Jahren etwa, hirntot genannt, hat größere Anstrengungen der Europäer angemahnt. Aber wäre Europa überhaupt verteidigungsfähig, militärisch verteidigungsfähig, ohne die USA, ohne Kanada, ohne dieses Bündnis NATO, also als autonome Macht denkbar? Doch nein. Vermutlich kaum.
Nein, eindeutig nein. Schauen Sie, Deutschland ist ein Land, nehmen wir jetzt mal die Bundesrepublik als Ausgangspunkt. Wir haben im 2+4-Vertrag eine Grenze für die Zahl der Soldaten festgelegt, die wir in der Bundeswehr haben dürfen. Wir haben ein für alle Mal auf Nuklearwaffen verzichtet. Wir leben aber nach wie vor, trotz allem, in einer nuklearen Welt. Und wenn Sie keine Möglichkeit haben, sich zu verteidigen gegen eine Erpressung mit Nuklearwaffen, dann kann das wirklich ganz schlimme Folgen haben. Schauen Sie sich die Ukraine an. Die hat 1994 die Atomwaffen an Russland zurückgegeben. Russland hat versprochen, die territoriale Integrität der Ukraine zu sichern, also auch gegen andere zu verteidigen. Was ist das Ergebnis? Russische Soldaten stehen in der Ostukraine und auf der Krim, über 12.000 Tote. Also mit anderen Worten, wir könnten das als Europäer nicht alleine, erst recht nicht, wenn wir uns mit dem 2%-Ziel für die Verteidigung schwer tun. In der Bonner Republik haben wir 3%, 4% unserer Wirtschaftsleistung fürs Militär aufgebracht. Wir sind jetzt bei 1,3. Also ich glaube, dass da wirklich eine ganze Menge noch zu tun ist. Was die Franzosen uns voraus haben, um jetzt nach Paris zu springen, ist natürlich, dass sie eine Nuklearmacht sind, dass sie einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben. Aber auch ihre Streitkräfte sind alleine nicht stark genug, um Europa zu verteidigen, wenn es tatsächlich hart auf hart kommen sollte, was Gott verhüten möge.
Nun gibt es ja einflussreiche Kreise in Europa, auch hier in Deutschland, die ein kollektives Sicherheitssystem für Europa fordern unter Einbeziehung Russlands, gewissermaßen als eine Alternative zur NATO. Sind das Träumereien oder wäre das tatsächlich eine Perspektive?
Ja, dieses System hätte ja faktisch zur Folge, dass die Amerikaner und Kanadier außen vor wären, wenn wir von einem europäischen Sicherheitssystem unter Einbeziehung Russlands reden, Punkt 1. Ich habe gerade dargelegt, dass wir ohne die USA gar nicht handlungsfähig sind. Punkt zwei hieße es, wir holten Russland in ein solches System hinein. Welchen Platz hätte beispielsweise die Ukraine in einem solchen System? Welchen Platz hätte Georgien in einem solchen System? Welchen Platz hätte die Republik Moldau in einem solchen System? In allen drei Ländern stehen russische Soldaten gegen den Willen der dortigen Regierungen und haben Teile des Territoriums dieser souveränen Nationen besetzt. Also mit anderen Worten, das ist nicht nur eine Spinnerei, das ist gefährlicher Unsinn, der da zum Teil verbreitet wird. Ich habe eben Gerhard Schröder erwähnt, er redet ja immer wieder davon. Es ist absolut gefährlicher Unsinn, der uns erpressbar machen würde. Und angesichts der derzeitigen Lage in Russland selber, denken wir doch mal an Nawalny, denken wir doch mal an die liberale Opposition, denken wir doch mal an die Zivilgesellschaft, an Memorial und an all die Organisationen, die dort diskriminiert, drangsaliert und verfolgt werden. Wollen wir wirklich ein Sicherheitssystem mit einem Land, das nach innen so regiert wird? Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Wir haben schon genug Ärger, wirklich genug Ärger mit Polen und Ungarn in der Europäischen Union. Also, dass wir jetzt uns mit Russland dann einen weiteren Mega-Problemfall reinholen, der unsere Sicherheit nicht etwa verbessern, sondern sogar verschlechtern würde, das ist gefährlicher Unsinn.
Aber Sie wissen, dass es namhafte Parteien gibt, die in die Richtung denken. In Deutschland gehört ja insgesamt Verteidigungs- und Sicherheitspolitik so ein bisschen zu den Stiefkindern der Politik. Liegt das daran, dass wir so das Gefühl haben, hier in der Mitte Europas und nach dem Fall der Mauer eigentlich nicht mehr besondere Anstrengungen unternehmen zu müssen? Auch die Mahnungen der Amerikaner und anderer NATO-Partner, endlich dieses 2%-Ziel zu erreichen. Wir werden es ja auch in den nächsten Jahren nicht erreichen. Die Planungen liegen ja vor. Es wird ja vermutlich noch nicht mal auf 1,5% hinauslaufen. Wie erklären Sie sich diese offensichtlich zutiefst pazifistische Haltung, die wir hier im Lande verzeichnen müssen? Die kriegen ja dauernd Beifall dafür und ganz schnell Beifall. Ich erinnere mich an den Parteitag, als die neue SPD-Spitze gewählt wurde. Den größten Beifall gab es da in dem Augenblick, wo eben es so ein NATO-Bashing gab und ein Bashing für die Erhöhung von Militärausgaben. Also unpopulärer kann in Deutschland doch kaum etwas sein.
So ist es. Und deswegen, also ich glaube, ich will zwei Erklärungen kurz geben und dann vielleicht auch einen Weg aufzeigen, wie man da rauskommt. Also die Erklärungen sind historisch. Wir sind mit der deutschen Wiedervereinigung sozusagen, die damals von Kohl und Genscher ja organisiert worden ist, unserem zentralen nationalen Interesse nicht nur nahegekommen. Wir haben es in die Tat umgesetzt. Die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit war das zentrale nationale Interesse der Bonner Republik. Das ist gelungen. Ab dann, mit der Erweiterung von NATO und Europäischer Union, waren wir, und wir erinnern uns alle an diesen Satz aus den 90er Jahren, nur noch von Freunden umgeben. Das hieß, es gibt überhaupt keinerlei irgendwie geartete Bedrohung mehr. Das war so ein bisschen ein sich zurücklehnen nach der Anstrengung des Kalten Krieges, ja irgendwo auch nachvollziehbar, aber es ist natürlich in der Welt von heute mit China, mit Russland, mit all den Situationen, die wir da haben, eine Denkungsart, die nicht mehr zeitgemäß ist. Punkt eins. Punkt zwei, und da haben Sie eben selber darauf hingedeutet, wir sind ja gründlich antimilitaristisch erzogen worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Aus gutem Grund, das wollten unsere westlichen Freunde, dass wir in Deutschland nicht erneut wirklich zu einer großen Militärmacht werden. Das will niemand, das will übrigens auch in meiner Partei niemand. Und ich glaube deswegen, dass die Lösung darin liegt, wenn wir uns mal umschauen, was kann denn Deutschlands Beitrag eigentlich sein? Und in meinem Buch schreibe ich darüber, dass es ein Land gibt, das von sich selber weiß, dass es zu klein ist, um die Weltläufe wirklich massiv zu beeinflussen, das fest in der westlichen Allianz verankert ist, aber das ganz stark eben auf zivile Diplomatie setzt. Und das ist Norwegen. Es ist kein Zufall, dass so viele Norweger in den Vereinten Nationen sind, dass der Generalsekretär der NATO aus Norwegen stammt, dass die Oslo-Abkommen zum Nahen Osten eben in Oslo geschlossen wurden. Ich glaube, dass das ein interessanter Weg nach vorne wäre, dass wir, wie Wolfgang Ischinger von der Münchner Sicherheitskonferenz es vorgeschlagen hat, 3% für die internationale Verantwortung Deutschlands aufwenden, für Diplomatie, für Entwicklungszusammenarbeit und für das Militärische. Und wie wir da in Nuancen sind, da kann man drüber diskutieren. Sigmar Gabriel hat einen interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, lass uns doch 2% ausgeben, aber 1,5% in Deutschland und 0,5% geben wir an die Verbündeten in Polen und im Baltikum. Dann haben wir auch unsere 2% erfüllt. Das sind alles Ideen, über die man reden könnte. Man kommt damit raus aus dieser starren 2%-Debatte, die ich für nicht sehr zielführend halte, und geht rein in die Frage, was ist eigentlich Deutschlands Rolle im 21. Jahrhundert? Ich sage das mit Anführungszeichen, würde mich freuen, wenn wir in die Richtung eines Super-Norwegen gingen, mit größerer Wirtschaftskraft, mit etwas größerem Gewicht, aber uns eben auf diese Aspekte, auf diese Fragen konzentrieren würden.
Ja, das war schon fast ein Schlusswort. Ich habe gelernt, dass Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, internationale Zusammenarbeit eine große Baustelle ist in Deutschland, dass sie mehr Aufmerksamkeit verdient. Sie haben ein Buch zu dem Thema geschrieben, das dieses Bewusstsein wecken will und fördern will. Hoffen wir beiden gemeinsam, dass es ein Erfolg wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für das aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Lieber Herz, das wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Reinhören. Der Podcast.